Im Jahr 2017, das war im August, ich bekam da eine Nachricht von meiner Vorsteher von der Mittelrheinischen Vereinigung, der zu mir sagte: Hey Keo, deine Zeit hier in Saarland ist jetzt zu Ende. Wir haben überlegt, dich nach Saarland zu versetzen. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, war: Was? Wo ist Saarland? Tatsächlich war meine Zeit dort in Kassel zu Ende. Und dann, ich habe dann angefangen, also Besichtigungstermine zu planen, um Haus und Häuser oder auch Wohnungen dort in Saarland anzugucken, zu besichtigen. Denn da habe ich dann ein paar bekommen. Dann bin ich dorthin gefahren. Ich habe ein paar geguckt. Die waren etliche, die so schön waren. Passt aber nicht, weil es ist so direkt an die Straße, es ist so viel zu gefährlich für die Kinder. Manche sind aber viel zu schön. Hat man da noch ein ganz großer Swimmingpool, auch viel zu gefährlich für die Kinder und auch viel zu weit von der Gemeinde. Es gibt immer Gründe. Und dann bin ich leider ein bisschen enttäuscht nach Hause wieder gefahren. Als ich unterwegs nach Hause war, ich war genau da im A7, kurz nach Frankfurt, kurz nach Homburg, in dieser Ecke da, Richtung nach Kassel. Auf einmal passiert was. Puff, puff, puff. Und dann, ich gucke auf meinen Spiegel da und ich sehe ein ganz großer schwarzer Wolke hinter mein Auto. Und auf einmal funktioniert mein Auto nicht mehr. Ich habe dann an der rechten Seite geparkt, so beim Autobahn. Autos fahren so schnell. Fuff, fuff, fuff. Ich habe sofort meine Frau gefragt: Was soll ich jetzt machen? Also Männer, bitte mach das nicht. Wir müssen schon wissen, was man zu tun soll, wenn es um Autos geht. Und meiner Frau, weil wir meiner Frau's Vater war, also die Versicherung, hat dann mein Schwiegervater angerufen. Und mein Schwiegervater hat gesagt: Du musst mal jetzt die Versicherungsfirma anrufen und erklärt das alles. Und ich habe da gewartet so lange, bis der Abschiebswagen kommt. Und weil ich da mein Ukulele gehabt hat, habe ich dann direkt auf der Straße einfach Ukulele gespielt. Es war so heiß, es war August. Und die Leute, die vorbeigefahren, haben einfach gewinkt: Hey! Ich sah da wie ein brauner Person aus Hawaii. Aber ehrlich gesagt, ich war da so glücklich, dass solche Versicherungen wie Autoversicherung, das ist hier in Deutschland ein Muss ist. Jeder muss das haben. In dem Land, wo ich herkomme, Philippinen, hey, das ist optionell. Es ist kein Muss. Du kannst es haben oder auch nicht. Und wenn etwas Schlimmes passiert, dann bist du dran. Na? Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, ganz wichtig. Hier in Deutschland, es gibt Versicherungen, die wir haben. Und für andere Länder, das ist nicht verständlich, dass sie das sofort haben. Zum Beispiel, was sind Versicherungen, die wir hier haben? Krankenversicherung, ja, das ist automatisch da. Was noch? Was für andere noch? Renteversicherung. Das natürlich auch. Und noch andere Sachen. Es gibt aber auch nebenbei noch Extras. Ne? Also ihr könnt mal eine andere Versicherung auch abschließen. Und wisst ihr, dass diese Versicherungsfirma oder das Geschäft der Versicherung, es ist eigentlich ein Milliardengeschäft. Man kann da so viel verdienen. Und der Gedanken mit dem Versicherung berührt sich eigentlich auf einem Wort. Und das ist das Wort vielleicht. Ist Versicherer mein Auto? Vielleicht wird etwas passieren. Vielleicht baue ich durch einen Unfall, obwohl ich das nicht plane. Ich nehme mal eine Hausversicherung. Vielleicht wird mein Haus brennen. Oder vielleicht wird etwas da kaputt gehen. Vielleicht kriegst du auch einen Krankenhausaufenthaltsversicherung. Vielleicht kommt etwas. Vor kurzem war jemand bei uns. Vielleicht kennt er den Joshua White. Er war bei uns da in Marienberg und dann hat er bei uns übernachtet. Und dann, er hat mal erzählt, er war dort in Afrika und in Südamerika, meine ich, und auch in Afrika. Dann hat dort als Missionar auch gearbeitet. Dann auf einmal hat er einen ganz krassen Unfall. Und ich habe dann gefragt, zum Glück hast du eine Versicherung, oder? Er hat gesagt, nein, die USA ist das ja nicht üblich, also das ist ja optional. Und ich habe mich so gesagt, hey, wie kannst du einfach dorthin reisen ohne Versicherung? Und vielleicht bin ich jetzt so so deutsch geworden, ne? Dass mit Reisen, man braucht unbedingt eine Reiseversicherung. Aber vielleicht bist du krank werden, vielleicht. Und wegen dem Wort vielleicht gibst du heute Hunderte von Euros für deine Versicherung aus. Weißt du noch was? Es ist wie ein Paradox. Und doch laufen so viele Menschen, ohne die Versicherung des ewigen Lebens. Das ist aber nicht eine Frage, der vielleicht werde ich sterben. Nein, das ist ganz sicher. Alle, die hier auf der Erde geboren sind, werden irgendwann mal sterben. Das ist ein Fakt. Manche sind sogar so pessimistisch und sagen, ja, du bist ja nur geboren, damit du in ein paar Jahren wieder stirbst. Aber es ist eine Tatsache, dass so viele Leute laufen in diesem Leben ohne Versicherung des ewigen Lebens. Und heute möchte ich über das ewige Leben reden. Für manche ist das ewige Leben nichts Absolutes. Es ist nichts Festes. Und sie beschreiben das nur eine Möglichkeit, vielleicht ein Vielleicht. Ne? Für uns als Adventisten, vor allem die wir in die Gemeinde aufgewachsen sind, das ist uns nicht neu. Haben wir schon mehrmals über ewiges Leben gehört. Wir haben das schon von Kindheit an, der Kindersabbatschule, in unserer Teenkreise oder in die Jugend-Sabbatschulgruppe. Oder haben wir auch ab und zu mal Lektionen, Quartal, wo wir nur über solche Sachen oder Themen reden. Ewiges Leben ist nichts anderes als Erlösung. Erlösung zu haben, Erlösung zu kriegen, Erlösung auch zu erleben in der Zukunft. Und für Nicht-Adventisten, aber vor allem die mit dem christlichen Hintergrund sind, ist es für sie einfacher, das zu verstehen. Weil sie wurde auch gelehrt. Na, vielleicht manchmal, es gibt ein paar Lehren, die ganz anders sind, von was wir glauben. Aber für die Nicht-Christen, das ist für sie etwas strange. Es ist etwas, sie nicht kopieren. Wenn man über ewiges Leben spricht, vielleicht denken sie über das ganze Universum, dass wir nur ein Teil des Universums sind, dass danach sind wir dann so kleine Moleküle oder Atome und dass wir weiterleben. Nein, nein, nein. Für manche, die überhaupt eine atheistische Grundlage hat, sie glauben überhaupt gar nichts. Hat nichts mit ewiges Leben. Wir sind nur hier und da. Wir sind da, weil wir von Affen kommen und werden dann auch gleich sterben. Es ist noch die Uni war. Da hatten wir einen Sommer lang, wo wir Evangelisation durchgeführt haben. Und dann jeden Abend haben wir unsere Evangelisationsreihe. Am Vormittag und Nachmittag sind wir dran, also Leute zu besuchen, Bibelstudenten zu finden, Menschen zu besuchen. Und dann Eines Nachmittags, als ich unterwegs war, da war ein Mann auf der Straße und ich habe dann mit ihm gesprochen, obwohl Philippinen ist eigentlich ein Land, in 90% Christen sind. Und da sitzt ein Mann überhaupt nicht normal, weil er nicht an Gott glaubt. Und hat dann, wie kam denn zu dieser Diskussion? Und dann unser Thema geht dann zum Thema ewiges Leben. Dann hat er gesagt, hey Keo, es gibt keine Wahrheit, was du sagst. Ewiges Leben ist nur ein menschgedachtes Thema. Weil das Thema, hilf uns, das Leben also leichter zu machen. Also man denkt, dass man eine Zukunft hat und das Leben hier auf der Erde ist dann nicht mehr so schwer, nicht mehr so schmerzhaft. Das erleichtert uns. Und für die Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben, die nicht an die Bibel glauben, sein Argument ist eigentlich berechtigt, wenn man das da in dieser Perspektive betrachtet. Und ich muss ehrlich sagen, hier in Deutschland oder hier in Europa findest du nicht nur solch einen Mann, sondern findest du die Mehrheit, die große Mehrheit, glaubt nicht an Gott. Glaubt nicht an die Bibel. Es gibt eine Geschichte von einem Prediger, der eine Vortragsreihe hat. Nacht für Nacht sieht er eine Frau da hinten, hat immer genickt, hat über verschiedene Themen gesprochen. Und dann dieser eine Abend spricht er über ewiges Leben. Und dann hat gemerkt, Gesichtsausdruck von dieser Frau verändert. Und dann nach seiner Predigt hat er Leute dort draußen also begrüßt und auch noch gequatscht. Dann kam diese Frau ganz traurig und schaute ihm direkt in die Augen und sagte, wieso soll irgendjemand für immer leben wollen? Ich versuche jetzt gerade, mein Leben zu beenden. Das Leben ist nicht schön. Vielleicht hört er auch solche Sachen. Als Prediger habe ich mehrere Leute auch im Seniorenheim besucht. Und da hörst du Leute, die keine Lust mehr zu leben. Der eine habe ich so gefragt, bevor ich mal gehe, was möchtest du, dass ich für dich bete? Und dann sie hat ganz deutlich gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich möchte gerne sterben. Diese Frau in unserer Geschichte war verletzt. Und sie ist nicht alleine. Es sind so viele Leute wie diese Frau. Wenn wir über das ewige Leben erzählen oder sprechen, dann spricht das sie nicht an. Und sie können damit nicht identifizieren. Für sie bedeutet ewiges Leben eigentlich nur ein ewiges Quälerei. Für immer zu leben. Ach, manche sagen nicht für mich, nicht für mich. Ich habe damals in der Hauskreis, das noch in Kassel war, jeden Freitagabend treffen wir uns. Der Partner von unserem Freund war auch Herr Adventist, auch, obwohl er von einer christlichen Familie aufgewachsen ist, aber glauben sie nicht wirklich an Gott und auch nicht an ewiges Leben. Und dann, wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat zu uns gesagt, ey, ich bin erst jetzt 30 Jahre alt und ich sehe schon, wie schwer das Leben ist. Ich sehe schon, wie negativ das Leben auswirkt. Ich sehe schon Leiden überall in dieser Welt. Also ich glaube, für mich ist 70 Jahre genug. 70 Jahre, es reicht mir. Aber für Hunderte von Jahren, Tausende Jahre zu leben, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist dann viel zu langweilig. Viel zu langweilig.
Ich glaube, der Grund von dieser Frage was ist, gibt es eine ewige Freude? Liebe Gemeinde, das ist eine Frage, die ich damals gestellt habe in meinem jungen Alter. Wenn ewiges Leben wirklich existiert, haben wir das ewige Leben? Wie können wir das haben? Und wenn ja, wie können wir das mit Freude teilen?
Also für Leute mit einem christlichen Hintergrund hat, das ist einfacher. Weil sie haben schon ein bisschen Background. Aber für Leute, die überhaupt keinen christlichen Background haben, das ist wirklich schwerer. Erstmal ein Gespräch zu kommen und auch zu beweisen, dass die Bibel Wahrheit ist und dass wir an Jesus Christus glauben. Aber wie können wir diese Freude, die wir in uns haben, teilen?
Ich habe diese Predigt schon letzten Sabbat in Marienberg gepredigt eigentlich, aber mit einer ganz anderen Betonung. Das war dann über das Leben von Zacchaeus. Und jetzt hier betone ich den Aspekt von ewiges Leben, dass viele Menschen um uns herum laufen ohne diese Sicherheit, diese Versicherung des ewigen Lebens. Im Buch Matthäus und auch Markus und Lukas, die Schreiber benutzen das Wort Himmelreich oder das Reich des Himmels oder das Reich Gottes, um Erlösung zu beschreiben. Ne? Aber im Buch Johannes benutzt das Wort Leben, um zu beschreiben, unsere Beziehung mit Gott ist ganz wichtig. Um zu beschreiben, wer Jesus ist, als die Quelle des Lebens. Es ist das Wort Leben, das Schlüsselwort ist für Johannes. Und da sehen wir dann in Johannes Kapitel 3, Vers 16, ganz bekannter Text, ja, wer der Sohn hat, hat das ewige Leben. Und dann in Johannes Kapitel 5 redet vom ewigen Leben nochmal. Und in Johannes Kapitel 6, Jesus ist das Brot des Lebens. Und Johannes Kapitel 11, Jesus ist die Auferstehung und auch das Leben. Und Johannes Kapitel 14, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und auch des Lebens. Und in Johannes Kapitel 20, wir finden das ewige Leben in Jesus durch Glaube. Es gibt aber einen Bibelvers, das ist in Johannes Kapitel 17, Vers 3. Danke, Michel. Es ist einer der schönsten, das ganze Kapitel ist einer der schönsten Kapitel der Bibel. Es ist die längste Record von dem Gebet Jesu. Du hast auch Gebet Jesu in Matthäus Kapitel 6. Das sind nur ein paar Verse. Hier in Johannes Kapitel 17, das ist das ganze Kapitel. Es ist das Gebet Jesu vor seiner Kreuzigung, als er zum letzten Mal Zeit mit seinen Jüngern verbracht hat. Und da in Kapitel 6, Vers 19 redet er für seine Jünger. Und in 20 bis 26 redet er für alle Gläubige. Aber in Vers 1 bis Vers 5 redet er für sich selber. Und in diesem Gebet, wo Jesus für sich selber betet, finden wir dieser Text in Johannes Kapitel 17, Vers 3. Wenn ihr mal eure Bibel habt, dann öffnet bitte eure Bibel. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Und wenn ihr da seid, wenn ihr eure Bibel geöffnet habt, dann sagt bitte Amen. Amen. Ihr seid schon da. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Und da steht, ich lese aus Schlachterübersetzung. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Und das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus Christus erkennen. Normalerweise bringen wir den Begriff ewiges Leben mit dem Gedanken in Verbindung mit für immer zu leben. Wir beschreiben, definieren ewiges Leben in ihrer Länge und auch Dauer. Es ist so lang, es ist Millionen, es ist Milliarden von Jahren. Oder? Manchmal in anderer christlicher Gemeinschaft sagt man auch, wo man da Harfen lernen könnte spielen. Wo wir auf den Wolken sitzen. Wo wir Schafe spielen. Oder vielleicht findest du die Beschreibung da in Jesaja, wo die Kinder spielen mit den Tieren, mit Löwen. Aber vor allem die Faszination ist eigentlich da, dass man unsterblich ist. Vielleicht kennt ihr einen ganz großen Explorer, der die Welt gereist hat, Juan Ponce de Leon. Er hat das Ding gesucht, das sogenannte, wie heißt das auf Deutsch? Es kann man so übersetzen, also the fountain of youth. Es ist die Quelle, der Quelle des Lebens. Ne? Wer von dieser Vase trinkt, dann wird nicht sterben. Jungbrunnen. Ja, Jungbrunnen, genau so. Er hat überall herumgereist, um das zu finden, aber hat nicht gefunden. Aber schauen wir mal, wie Jesus ewiges Leben definiert. Nicht Kios Definition, auch nicht deins, sondern wie Jesus ewiges Leben definiert. Und hier nochmal in 17 Vers 3, und da steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen, dass sie Gott erkennen. Und Jesus beschreibt eigentlich ewiges Leben hier nicht in ihrer Länge oder Dauer, dass es Millionen von Jahren umfasst, obwohl das gehört eigentlich auch noch dazu. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, das ist nur ein Zusatz extra zu dem Paket. Und es gibt hier ein wichtiges Wort, und das ist das Wort erkennen. Du hast hier auf einer Seite das Wort erkennen, du hast auch hier auf einer Seite das Wort wissen. In manchen Sprachen hast du nur ein Wort für beide. Das Schönste auf die deutsche Sprache ist es genauso auf Hebräisch und auch auf Griechisch. Du hast zwei. Und da kannst du das unterscheiden. Wissen ist, was ich über etwas weiß. Ich weiß über Scholz. Ich weiß über, was passiert da. Ich weiß über diese Person. Aber habe ich eine Beziehung zu dieser Person? Nein, habe ich nicht. Kenne ich diese Person von persönlichem Level? Nein, kenne ich nicht. Aber das Wort hier, Genosko, das ist das Wort, was übersetzt ist als Erkennen. Und das hat zu tun mit Beziehung. Das hat zu tun mit Erlebnis mit dieser Person. Das hat mit, es ist genauso die Beziehung, die eine Frau und ein Mann hat. Diese Beziehung. Ich kenne nicht meine Frau nur von einem Bild oder vom Internet oder von Zeitung oder von einem Buch. Nein, ich kenne meine Frau inside out. Ich weiß genau, was sie Freude macht. Ich weiß genau, was sie traurig macht. Ich weiß die Farbe, die sie gefällt. Ich weiß genau, um wie viel Uhr sie schläft. So spät. Leider. Und ich weiß auch, um wie viel Uhr sie aufsteht. Auch viel zu spät. Gefällt mir nicht, aber sie ist so aufgebaut. Und ich weiß auch, wie meine Frau tickt. Und das ist die Art von Wissen oder Erkennen, die zum ewigen Leben eigentlich führt. Nicht ein Wissen über Jesus Christus, nicht ein Wissen über Gott. Weil es ist egal, wie viel Wissen man hat. Es reicht nicht. Es reicht nicht, um ewiges Leben zu haben. Ewiges Leben überhaupt ist ein Geschenk Gottes. Na? Und wisst ihr noch was? Es gibt noch was Interessantes. Kennt ihr das Septuagint? Septuagint ist die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments. Na? Und woher wissen wir, dass das Wort Genosko oder das Erkennen wurde auch, hat auch das gleiche Konzept dort im Alten Testament? Wir wissen das, weil das Wort erkennen dort im Alten Testament wurde übersetzt auf die griechischen Bibel damals, dieser biblische Alte Testament, die griechische Alten Testament, sogenannte Septuagint, wurde übersetzt als Genosko. Ja, zum Beispiel, sagen wir mal ein Beispiel. Das ist 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1. 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1. 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Und da steht, und Adam erkannte seine Frau. Und im Septuagint, die griechische Alten Testament, wurde es übersetzt als Genosko. Okay? Und dann jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Das ist in Matthäus, Kapitel 1, Vers 25. Matthäus, Kapitel 1, Vers 25. Und da sehen wir wieder das Wort Erkennender. Und er, das ist Josef, erkannte sie nicht, seine Frau Maria, ne, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Also die Bibel nutzt eigentlich auch das Wort Erkennen, um eine persönliche, intime Beziehung zwischen einer Ehemann und Ehefrau zu beschreiben. Was bedeutet, liebe Gemeinde, Gott zu erkennen, bedeutet eigentlich eine intime Beziehung mit Gott zu haben. Eine Beziehung, die nicht nur überflüssig ist, sondern es ist eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Diese Intimität ist da. Die Schönheit dieser Beziehung ist da. Man kann es sehen, man kann es spüren. Nicht nur darüber reden. Wer von euch hier ist schon mal über 5 Jahre verheiratet? Boah, es sind aber viele. Ich muss von Anfang an anfangen. Also über ein Jahr, die Tobi und wie heißt denn mal? Elena, ne? Sind schon über ein Jahr, ne? Oder jetzt 2 Jahre? Genau, genau. Wer ist von euch hier schon über 10 Jahre verheiratet? Ich bin auch schon über 10 Jahre verheiratet. Morgen wird es 11. Ja. Und ich kann morgen mein Hochzeitstag sehr schön feiern mit meiner Frau nach unserer Gemeindestunde in Marienberg. Wer von euch hier ist schon über 15 Jahre verheiratet? Oh, es gibt immer weniger und weniger. Jetzt über 20 Jahre. Wow. Über 30 Jahre. Jetzt sehe ich jetzt nur ein paar Hände jetzt hier. Jetzt über 35. Nur noch 2. Über 40 Jahre. Oh, jetzt 3 habe ich jetzt. Über 45. Und jetzt über 50 Jahre. Wow. Über 50 Jahre. Das ist doch ein Segen Gottes. Wie misst man eine Ehe? Was würdest du sagen, wenn jemand dich fragt, hey, wie ist eigentlich mit jemandem für 50 Jahre verheiratet zu sein? Oder über 50 Jahre? Also ich kann mir das vorstellen, ganz weit in die Zukunft. Das ist wie Back to the Future. Und auf einmal bin ich da mit weißen Haaren, nicht mehr schwarz. Und dann vielleicht wird meine Haut auch ein bisschen weicher. Und dann jemand wird mich fragen, hey Keo, wie ist oder wie war deine Ehe? Und dann sage ich schon, ja, es war okay. Erzähl mir noch weiter. Und dann sage ich dann, ey, ja, es war 50 Jahre. 10 Monate und 6 Tage jetzt und 12 Stunden, 30 Minuten und dann, ja, jetzt 3 Sekunden. Wie würdet ihr auf so eine Antwort reagieren? Was habe ich da versucht zu machen? Ich habe da meine Ehe durch die Länge und auch Dauer zu beschreiben. Aber lass uns mal vorstellen, ich habe da was anderes geantwortet. Und dann versuch mal, die Antwort durch die Qualität der Ehe zu beschreiben. Und dann jemand stellt mir die Frage und sagt, Gio, wie war deine Ehe? Wie ist deine Ehe mit einer Frau? Und dann versuche ich das zu beschreiben und ich finde auch nicht mehr die richtigen Worte, weil ich stolperte und dann und ich versuche die Worte zu finden. Und dann sage ich dann, es ist das Schönste, die mir passiert ist. Und ich kann nicht mehr warten, bis ins Ewigkeit das Leben weiterzuführen. Weil es einfach wunderschön ist. Und da merken wir so einen großen Unterschied. Der eine versucht, ewiges Leben durch die Länge und Dauer zu messen, zu beschreiben. Der eine versucht das durch die Qualität des Lebens zu beschreiben. Ja, das ewige Leben wird für immer da sein, die Ewigkeit, dass wir dann auch im Paradies auf dieser goldenen Straße laufen und niemals krank erleben werden. Aber darum geht es nicht um ewiges Leben. Das ist nur ein Extra. Es ist nur ein Bonus. Denn das ewige Leben ist eigentlich eine Lebensqualität. Eine Lebensqualität, eine intime Beziehung mit Gott. Ja, es beinhaltet auch die Quantität der Zeit. Aber darüber hinaus definiert Jesus die Qualität des Lebens. Und Johannes, der Jünger Jesu, gib uns noch ein paar weitere Tipps. Das ist dann in 1. Johannes. 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5. In 1. Brief Johannes Kapitel 5, Vers 11 und 12. Erster Johannes, Kapitel 5, 11 und 12, und da steht, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ewige Leben, liebe Gemeinde, ist nicht weit in die Zukunft. Es ist nicht ein zukünftiges Ereignis. Es ist eigentlich ein Gegenwart. Es ist auf die gegenwärtige Realität. Und da sehen wir, dass es beginnt eigentlich, sobald du Jesus Christus in dein Leben angenommen hast. Es beginnt eigentlich, wenn wir Gott annehmen. Wenn wir Gottes Erlösung akzeptieren. Die Qualität des Lebens beginnt da, jetzt und da. Und es wird aber weitergeführt in die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Und da sehen wir dann diese Quantität des Lebens, wo wir für immer leben werden. Aber die große Freude besteht eigentlich darin, dass wir Gott persönlich sehen. Dass wir Gott persönlich danken für die Erlösung, die er uns gegeben hat. Und nicht nur das, aber Johannes erzählt uns noch, dass ewiges Leben ist nicht eigentlich nur eine Realität jetzt, sondern es hat auch Benefits. Und was sind die Benefits? Versicherungen haben natürlich auch Benefits. Aber was für Benefits? Was für Vorteile haben wir jetzt da? In Johannes Kapitel 10, gehen wir zurück zu Johannes. Johannes Evangelium Kapitel 10. Vers 10. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Und es steht da in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Im Überfluss haben. Ein Leben mit Gott, liebe Gemeinde, ist ein Leben voller Zufriedenheit. Es ist ein Leben voller Sicherheit. Weil wir wissen, dass wir in Gott sicher sind. Viel sicherer ist als alle Versicherungen der Welt. Weil wir da Friede haben. Und Philipper 4 beschreibt das als die Friede, die alle Vernunft übersteigt. Und die unser Herzen und Gedanken auch bewahren, die wir in Jesus Christus finden. Und diese Friede möchte ich haben. Und es ist kein Wunder, dass der Matthäus seinen Job als Zöllner verlassen hat und hat angefangen was Neues. Und nicht als nochmal ein Beamter oder ein Elite-Job dazu finden, seine eigene Firma zu bauen. Nein, um jemandem zu folgen. Da hat er Zufriedenheit gefunden. Da hat er Friede gefunden, was sein Herz verlangt hat. Und ein paar Jahre später, die Oberzöllner Zacchaeus, der CEO, der Geschäftsführer von so einer großen Firma, möchte auch dieser besseren Leben haben, möchte auch diese Zufriedenheit finden. Und er hat vielleicht gesehen, wie einer von seinen Mitarbeitern damals alles hingeschmissen hat, um Jesus nachzufolgen. Und er hat schon über die Predigten von Johannes des Täufers damals gehört, weil Jericho lag da direkt nahe am Jordan. Und jetzt die gleiche Predigt hört er von Jesus Christus. Er möchte auch, was Matthäus hat, haben. Diese Zufriedenheit, diese wunderschöne Friede. Und Johannes 10 sagt uns, wir werden dieser Überfluss im Leben haben, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind. Es bedeutet nicht, dass wir reich werden. Es bedeutet nicht auf einmal, bam, du wirst Tausende von Euro bekommen oder Millionen, wie dieser Prosperity Gospel dort in den USA, wer Reichtumspredigt. Nein, es geht nicht darum. Es geht um diesen Reichtum, den du in Christus haben kannst. Es geht um diese Zufriedenheit, dass man in Jesus Christus haben kann. Wir sind jetzt ganz am Ende unserer Predigt heute. Was ist dein ewiges Leben? Was, wenn jemand dich fragt, hey, du bist ein Adventist, du bist ein Christ. Du glaubst ja an Jesus Christus, aber was bringt dir Jesus Christus? Wir kennen ja von den Schriften, dass wer Christus nicht auferstanden ist, unser Glaube umsonst. Und dann haben wir keine Hoffnung auf eine Auferstehung, haben wir keine Hoffnung auf nach dem ewiges Leben. Und dann diese Person sagt dir, was ist dein ewiges Leben? Wie beschreibst du dein ewiges Leben? Lass uns dieser Person zu Johannes Kapitel 17, Vers 3 bringen. Das ist Jesus' Definition für was ewiges Leben ist. Ewiges Leben ist viel mehr als für immer ein Paradies zu leben. Es ist eigentlich eine qualitative Beziehung mit Gott. Eine Beziehung, die hier auf dieser Erde beginnt und auf die nächste Welt weitergeführt wird. Und was ist denn, welche Beweise haben wir für das ewige Leben? Welche Beweise haben wir? Kennt ihr jemanden, der unsterblich ist? Der jetzt gerade unser mitten uns ist? Oder vielleicht außerhalb von unserer Gemeinde vor Ort? Vielleicht in die andere Gemeinde? Vielleicht in Fürth, in Marienberg oder keine Ahnung wo? Oder da vielleicht in München? Kennen niemanden. Wie können wir das beweisen? Lass uns mal zurückgehen zu der Zeit vor Internet oder vielleicht vor Flugzeuge. Was, wenn jemand sagt, hey, es gibt ein Land, der Philippinen heißt. Und dann niemand weiß genau, was Philippinen ist, wo Philippinen ist, ob das überhaupt existiert hat oder nicht. Was ist denn der beste Beweis, um zu zeigen, dass Philippinen wirklich existiert? Es ist eigentlich, wenn wir jemanden von dort, von diesem Land, ursprünglich kommt, hierher bringen. Dass wir ihnen zeigen können, hey, da ist jemand. Ja? Da ist jemand von Philippinen. Ich bin der aus den Philippinen gekommen. Ich weiß genau, wo Philippinen ist. Ich kann euch dort bringen. Dieses Jahr habe ich eine Missionsreise dort gebracht. Nächstes Jahr fliege ich wieder dorthin. Kommt mal mit. Ich kann euch Philippinen zeigen. Mit voller Begeisterung kann ich fast jede Ecke von Philippinen erzählen, beweisen und euch erzählen, die wunderschöne Insel dort, weil ich von dort her komme. Ich kenne die Sprache, ich kenne die Mentalität der Menschen. Ich weiß genau, wie schön Menschen dort sind. Wie alle lächeln, obwohl so viele Menschen Probleme haben. Da ist ein Flut. Ein Haus ist kaputt gegangen. Trotzdem findest du diese Menschen, die lächeln. Es ist ein Teil des Lebens dort. Und vielleicht fragst du dich, was ist los mit dir? Du hast gerade dein Haus verloren und trotzdem lächelst du. Das ist Teil der Kultur dort. Die Gelassenheit. Island Living, Insel Leben dort. Ich kann euch so viel über Philippinen erzählen. Und ich kenne das nicht von einem Buch oder vom Internet. Nein, ich kenne das, weil ich selber von dort her komme. Es ist in meinem DNA, es ist in meinem Blut. Es ist hier, nicht nur hier, sondern es ist meine Erfahrung. Ich bin dort aufgewachsen. Sagen wir mal, yeah, okay, Philippinen ist ein wunderschöner Ort. Oder sagen wir mal, okay, es gibt ein Land, der China heißt, wo die Menschen ganz anders aussehen. Ja, existiert überhaupt nicht. Was, wenn ich jemanden aus China hier bringe? Und dann er sieht genau, wie anders diese Person ist. Die Augen ist anders, Haar ist anders, ist überall anders. Und dann diese Person erzählt über China, wie schön das Land ist. Hat Beziehungen mit den Menschen dort, kennt alles dort. Und es ist genau auch hier in der Bibel über Gemeinde. Wie können wir beweisen, dass ewiges Leben existiert? Wie können wir beweisen, dass Himmel existiert? Jesus war da. Er ist zu uns gekommen. Und erzählt uns von dem wunderschönen Charakter von Gott. Erzählt uns auch, wie wunderschön ist es, mit Gott verbunden zu sein. Und er kennt das, weil er von dorthin kommt. Jesus war da und er hat es für uns definiert und auch erklärt, was das ewige Leben ist und worum es beim ewigen Leben geht. Und er ist von den Toten auferstanden, um uns zu zeigen, dass das ewige Leben, das eigentlich schon hier beginnt, eines Tages einmal weitergeführt wird, da im Himmel. Und nun die Frage, wird das ewige Leben langweilig sein? Wenn das ewige Leben nur um Jahre geht, um weiter zu leben, Tag für Tag, oder Hunderte von Jahren und Tausende von Jahren, denn ja, es wird langweilig werden. Dann hat mein Freund recht, also von unserem Hauskreis, sie hat gesagt, ich will das nicht, also 30 Jahre, 70 Jahre ist mir genug, es ist jetzt viel zu langweilig für mich. Und Hunderte von Jahren, Tausende Jahre zu leben, das kann ich mich nicht vorstellen, das ist so langweilig. Aber wenn wir die Definition Jesu in Johannes 17 nutzen als unsere Basis, es geht hier um eine lebendige Beziehung, eine intime Beziehung mit Gott, dann, ich sage euch, ewiges Leben wird nie langweilig. Du wirst gar nicht bemerken, wie die Zeit vergeht. Wenn ich mal mit Zeit mit meinen Eltern zu Hause verbringe, denn die Zeit vergeht so schnell. Ich zähle da nicht, wir sind jetzt alle 3 Tage zusammen, ich kann das nicht mehr aushalten, ich muss jetzt zurück nach Deutschland fahren oder fliegen. Nein, nach 30 Tagen sage ich mir immer, wo ist denn die Zeit vergeht? Ich habe einfach hier Zeit mit euch verbracht. Schöne Gespräche gehabt. Und morgen? Morgen, Sonntag, 7.7. Werde ich denn sagen, boah, Sarah, was für eine wunderschöne Zeit. Ich kann mich vorstellen, wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet. Und wir haben ja diese Gewohnheit, dass wir Bilder, wir haben damals diese Vorhochzeits-Fotoshooting mit meinem Schwiegervater gehabt und wir haben diese ganz alte Vintage-Retro Outfit gehabt. Es ist von den 30er, 40er. Ja? Wir haben da auch einen ganz alten Koffer, den ich von dem Müllplatz in Bogenhofen gefunden habe. Das haben wir dann auch für unsere Hochzeit dann als Deko verwendet. Und seitdem, na, seitdem, jeder Hochzeitstag machen wir ein Foto. Genauso mit dem gleichen Outfit und auch Koffer. Wir haben jedes Jahr solche Fotos. Solche Fotos. Und dann auf dem, schade, ich hatte das Bild auch euch zeigen sollen. Also, und dann auf dieser Koffer schreiben wir da, wie viele Jahre wir schon verheiratet sind. Steht da 1. Und dann jetzt oder morgen wird das 11 Jahre. Und wir sind dann nicht mehr da alleine. Also seit 2018. Da sind auch unsere Kinder da. Na? Und die Zeit vergeht so schnell, liebe Gemeinde. Wird das ewige Leben langweilig sein? Nicht, wenn du auf die Qualität des Lebens, die Jesus uns versprochen hat, diese Definition, das Jesus gemacht hat, das auch als unsere Definition halten. Es ist ein Leben im Überfluss, nicht ein langweiliges Leben. Wenn du ein Auto hast, ist es nicht die richtige Frage, ob dein Auto kaputt geht, sondern ist es wann? Es ist nur eine Frage der wann. Es wird kaputt gehen. Denn mit Sicherheit wird es wirklich kaputt gehen. Und in diesem Leben, es geht auch nicht um die Frage, ob ich sterbe. Es ist nur eine Frage der wann. Wir werden alle sterben. Und trotzdem komme ich wieder zurück zu dem Anfang. Laufen so viele Menschen ohne die Versicherung für das ewige Leben zu haben. Ich hoffe, dass jeder von uns hat diese Versicherung des Lebens. Ich hoffe, dass ihr diese Beziehung zu Gott habt. Ich hoffe, dass ihr in eurem Herzen Gott akzeptiert habt. Und ihr seid wirklich völlig da für Gott, euer Leben zu weihen, mit Gott zu laufen. Und ich glaube, dass durch euer Leben viele Menschen wird noch gesegnet werden. Weil die sehen eigentlich den Unterschied. Zeigen, dass dein Leben mit Gott etwas bewirkt. Und ich lese noch einen letzten Text hier von Paulus in 1. Korinther 2, Vers 9. Paulus beschreibt hier etwas extraordinär. Und er sagte, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein Mensch ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und ich freue mich, das auch zu sehen. Aber vor allem freue ich mich, Jesus Christus, Gott, Heiliger Geist, zu treffen. Amen. Lieber Gott, welch Glück ist es, erlöst zu sein durch dein Blut. Danke, lieber Gott, dass du uns versprochen hast, dass in dir finden wir Ruhe, dass in dir finden wir Geborgenheit. Danke, dass du uns versprochen hast, dass wenn wir Jesus Christus haben, dann haben wir auch ewiges Leben und dass das nicht nur ein zukünftiges Ereignis oder Erlebnis ist, sondern es beginnt eigentlich schon jetzt. Und diese Freude, lieber Gott, wollen wir teilen, wollen wir weitergeben. Wir danken dir, dass wir Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Amen.